Ja, Gott ist Liebe. Das soll der zweite Teil dieses Nachmittags und frühen Abends sein. Und wir haben jetzt auch schon zwei Lieder gesungen, die deutlich machen, was für ein Geschenk die Liebe Gottes für uns ist. Ich lese aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Abvers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Dann lese ich noch ab Vers 15, immer noch 1. Johannes 4. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tag des Gerichts, dass, wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das sind jetzt Ausführungen zur Liebe Gottes, der hier beschrieben wird als der, der vom Wesen her Liebe ist. Wir haben das hier zweimal gelesen, in Vers 8 und in Vers 16 dieses Kapitels. Und aus diesen Versen wird deutlich, dass die Liebe etwas anderes sein muss als das, was die Menschen natürlicherweise unter Liebe verstehen. Wir reden manchmal so als natürliche Menschen vom siebten Himmel, wenn wir verliebt sind. Einen siebten Himmel gibt es übrigens in der Schrift nicht. Einen dritten Himmel gibt es wohl. Davon redet Paulus im zweiten Korintherbrief. Und dass es mehrere Himmel gibt und nicht nur einen, das wird auch daraus ersichtlich, dass vom Herrn Jesus gesagt wird in Hebräer 4, dass er durch die Himmel gegangen ist. In den Himmeln ist Gott, von dem wir gehört haben in der Stunde vorhin, dass er Licht ist. Und jetzt haben wir gelesen, dass er Liebe ist. Und wir haben eine Erklärung bekommen, wie sich die Liebe Gottes zeigt. Und es ist, wir werden nachher noch auf andere Verse im Johannesevangelium, im ersten Johannesbrief und auch im Johannesevangelium eingehen. die deutlich machen, dass solche, die die göttliche Natur empfangen haben, auch lieben dürfen, sollen, ja, dass das zu unserer Natur gehört, wenn wir gläubig geworden sind. Das wird hier schon aus diesen Versen auch etwas deutlich. Denn wir werden aufgefordert in Vers 7, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das heißt, allein dieser Vers macht deutlich, die Liebe ist etwas anderes als das, was wir gemeinhin als natürliche Menschen unter Liebe verstehen. Wir Menschen verstehen meistens unter Liebe Zuneigung, ja, das gehört auch dazu, Sympathie, Wohlwollen. Und dann kommen wir ins Schleudern, weil vorher wird uns in diesem Brief gesagt, wenn wir unseren Bruder hassen, dann bleibt Gott nicht in uns. Und dann denken wir, oh, ich habe schon manches Mal über meinen Bruder oder über meine Schwester schlecht gedacht. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch einige gibt, vor allen Dingen die, die mich ein bisschen besser kennen, die auch schon manches Mal etwas negative Gedanken über mich hatten. Ich hatte es jedenfalls auch schon über andere. Aber Liebe ist nicht das, was wir empfinden. Und Liebe ist auch nicht ausschließlich das, was wir nach außen zeigen. Und wo andere dann meinen, das könnte Liebe sein. Die Liebe, die von Gott ausgeht, ist viel tiefer. Und sie zeigt uns auch, dass sie nicht von Gefühlen bestimmt wird. Das ist ja das große Problem. Die Menschen wollen heute nach ihren Gefühlen oder Empfindungen leben. Die Liebe, die Gott in seinem Wesen verkörpert, ist aber eher eine ausgeprägte Form seines Willens. Ich will mal ein Beispiel geben. Als der Mensch geschaffen wurde, da sehen wir in 1. Mose 1, Gott hat das ganze Werk der Schöpfung begutachtet und es war sehr gut. Ja, wir haben vorhin schon zweimal gelesen in Verbindung mit dem Licht, das Gott geschaffen hat und in Verbindung mit den Himmelslichtern, die Gott gemacht hat, dass es gut war. Am Ende, nachdem er den Menschen geschaffen hatte, am Ende von 1. Mose 1, da lesen wir, dass das, was er geschaffen hatte, was er gemacht hat, sehr gut war. Das sehr Gute war verbunden damit, dass der Mensch ja nach dem Bild Gottes geschaffen war. Und so wie Gott einen Willen hat und eine Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen, hatte es der Mensch auch. Und der Mensch hat sich verblenden lassen vom Teufel und hat gesündigt. Und aus einer Sünde wurden viele Sünden. Und da lesen wir dann auch in 1. Mose 6, dass es Gott reute, den Menschen geschaffen zu haben. Und es schmerzte ihn tief in sein Herz hinein. Ich mache jetzt seit ein paar Monaten, in einem weltweit operierenden Bibelkursprogramm Mentorenarbeit. Also das heißt, ich betreue Bibelkursteilnehmer. Und einer hat mich vor kurzem gefragt, wie das eigentlich zu verstehen ist, weil man dieses Wort, dass es Gott reute, den Menschen gemacht zu haben, dass das manchmal auch übersetzt wird, Gott bereute, den Menschen gemacht zu haben. Kann Gott denn etwas bereuen? Ja, wir können unsere Sündenschuld bereuen. Gott bereut nicht, was er gemacht hat. Er weiß, was er gemacht hat und er ist unveränderlich und deswegen ist das, was vorher gut war, hinterher auch gut. Das heißt, die Tatsache, dass Gott den Menschen gemacht hat, das hat er in dem Sinn nicht bereut. Aber es reute ihn, das heißt, Es hat ihn richtig geschmerzt, zu sehen, wie dieser Mensch, den er geschaffen hat nach seinem Bild, durch die Sünde vollkommen verkommen war. Und hätte er den Menschen nicht geliebt, dann hätte ihm das ja egal sein können. Er hätte einfach gesagt, okay, ich habe da was geschaffen, das hat sich anders entwickelt, als ich wollte. Ich vernichte den Menschen und ich mache einen Menschen 2.0, ganz neu. So ist aber Gott nicht mit den Menschen umgegangen. Er hat zwar Gericht geübt über die Menschen, die gottlos gelebt hatten, und nur Noah blieb übrig, aber Gott hatte von Anfang an gezeigt, dass er am Menschen Interesse hatte, dass er den Menschen nicht aufgeben wollte. Und das ist ein Zeichen seiner Liebe. Das hat Gott gezeigt, indem er den Adam im Garten rief und sagte, Adam, wo bist du? Der wusste genau, wo Adam war. Der musste ihn doch gar nicht danach fragen, wo bist du? Ja? Also wenn ihr jetzt als Eltern erlebt, dass eure Kinder draußen irgendwo spielen und die sind dann, haben sie in die Büsche geschlagen oder sind mit Freunden irgendwo hingezogen und dann ruft ihr sie zum Abendessen und die kommen nicht und dann ruft ihr vielleicht schon mal, hey, wo bist du? Manchmal kriegt ihr dann auch keine Antwort und müsst dann selber noch auf die Suche gehen. Gott wusste genau, wo Adam war. Und er wusste genau, was Adam gemacht hatte. Aber er wollte mit ihm ins Gespräch kommen und hat ihm deswegen diese Frage gestellt. Wo bist du? Ja, dann musste der Adam hervorkommen. Ich habe mich geschämt, weil ich nackt bin. Und dann hat Gott ihn gefragt, obwohl er es genau gewusst hat, hast du etwa gegessen von der Frucht, von der ich dir gesagt habe, du sollst nicht davon essen? So geht Gott auf den Menschen ein. Er sucht den Dialog mit dem Menschen, solange das möglich ist. Jetzt in der Gnadenzeit ist auch noch der Dialog mit dem Menschen möglich. Kommen wir gleich noch drauf. Damals war es auch so. Adam musste seine Sünde zugeben. Und Gott hat eine vorübergehende Sühnung geschaffen, indem er den Menschen, der sich jetzt nackt wusste, mit Tierfellen bekleiden. Das heißt, es musste ein Tier für die Sünde des Menschen sterben. Und Gott hat dann das Fell dieses Tieres genommen und den Menschen damit bekleidet. Der Mensch hat es versucht, mit Feigenblättern zu machen. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn der Feigenbaum eigentlich für ein Baum? Wie groß sind die Blätter eigentlich, die der hat? Und vor ein paar Jahren war ich bei meiner Cousine in Florida und da haben wir Bäume gesehen und ich habe die auch betastet. Die hatten ganz riesige Blätter. Und da kann ich mir dann gut vorstellen, wenn du große Blätter hast, dann kannst du dir daraus auch einen Lendenschurz machen. Ja, das ist dann kein Problem. Ich weiß nicht, wie der Feigenbaum beschaffen war, aus dem sie sich Blätter gemacht haben. Es kann durchaus sein, dass die Blätter auch damals anders waren als später in der Schöpfung, denn es hat sich ja durch den Sündenfall in der Schöpfung viel verändert. Der Mensch war auf einmal sterblich, vorher war er es nicht. Und die ganze Natur hat sich verändert. Gott liebt den Menschen, deswegen hat er ihn gesucht und deswegen hat es ihn gereut, dass er immer sündiger sich verhalten hat und dass er ihn dann verderben musste. Und wenn wir uns in der Hinsicht einmal die biblischen Berichte von Sündenschuld, die der Mensch auf sich geladen hat, vor Augen halten und sehen, dass Gott uns Menschen, weil er vom Wesen her Liebe ist, geliebt hat und nicht wollte, dass wir verloren gehen, dann sollte uns eigentlich die Sünde immer sündiger erscheinen. Diese Liebe Gottes ist also eine Liebe, die gerade dann aktiv wird, wenn wir Menschen gegen Gott gehandelt haben, weil Gott uns dann zurechtbringen will. Es wird einmal eine Zeit kommen, da muss das, was gottlos und böse ist, weggenommen werden. Vernichtet werden, komplett ausgerottet werden. Und bevor dies geschieht, da wird eine Zeit sein auf der Erde, da werden Menschen sündigen und werden dann direkt sterben, aber ihre Leichname werden nicht verwesen, sondern werden als warnendes Anschauungsmaterial für die anderen Menschen sichtbar bleiben. Das wird sein, wenn der Herr Jesus hier auf der Erde herrschen wird. Daraus lernen wir, Gott muss Sünde richten. Und deswegen ist die Liebe auch nicht etwas, was wir so sagen, als natürliche Menschen, ja, die Liebe, die deckt ja alles zu. Das stimmt auch in gewisser Hinsicht, da kommen wir vielleicht noch drauf nachher. Sondern die Liebe ist auch etwas, was in Verbindung steht mit Gerechtigkeit, mit Heiligkeit. Wir haben ja gesehen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Das heißt, dass alles, was mit Finsternis zu tun hat, nicht mit Gott in Berührung kommen kann. Das passt nicht zueinander. Und die Finsternis wird einmal ausgelöscht werden. Und das steht nicht nur nicht im Widerspruch zu der Liebe Gottes, sondern die Liebe Gottes zeigt sich auch darin, dass sie dem Menschen vorstellt, was passiert, wenn er Gott ablehnt. Dass sie dem Menschen also auch die Wahrheit sagt. Ja, wir verstehen manchmal unter Liebe, ja, du musst den anderen mit Samthandschuhen anfassen, du darfst ihm nicht so ins Gesicht sagen, was bei ihm nicht stimmt. Ja, wir sollen schon behutsam sein, wenn wir mal jemandem was sagen müssen. Aber Liebe können wir nur ausüben, indem wir die Wahrheit festhalten in Liebe, so wie es uns auch der Epheserbrief sagt. Und derselbe Gott, der hier in 1. Johannes 4 beschrieben wird als Gott der Liebe, der ist auch der Gott der Wahrheit. Und der Herr Jesus sagt ja in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Aber gerade weil sie zusammengehören, achtet die Liebe natürlich auch darauf, die Wahrheit zu sagen in einer Form, die den anderen gewinnt. Wenn wir diesen Standard ansetzen, dann können wir auch verstehen, was weiter gesagt wird in 1. Johannes 4. Wir haben gelesen, wer liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und damit kann die natürliche Liebe nicht gemeint sein. Denn die zeigen auch gottlose Menschen. Und manchmal wendet sich die natürliche Liebe, die gottlose Menschen zeigen, anderen Menschen noch stärker zu, als wir das in unserer Liebe zu ihnen tun. Und manchmal ist das auch beschämend für uns. Die Liebe Gottes hat sich darin gezeigt, geht es weiter in Vers 9, oder geoffenbart, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Das ist die Auflösung dessen, was in 1. Mose 3 passiert ist. Gott hatte dem ersten Menschen gesagt, du sollst von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht essen. Und an dem Tag, wo du davon isst, wirst du sterben. Und bei Luther heißt es, wirst du des Todes sterben. Eine ganz starke Ausdrucksweise. Der Tod wird über dich herrschen in gewisser Hinsicht. Du wirst an dem Tod nicht vorbeikommen. Und hier sehen wir, dass Gott seine Liebe zu uns darin geoffenbart hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, und zwar auch in den Tod gegeben hat, weil er den Lohn der Sünde, von dem Römer 6 sagt, dass es der Tod ist, getragen hat für uns. Aber er hat das getan, damit wir leben. Also das ist das Kennzeichen der Liebe Gottes. Gott hat den todgeweihten Menschen durch das Erlösungswerk seines Sohnes Leben gegeben. Denen, die an ihn glauben. In 1. Mose 3 kommt der Tod in die Welt. Hier wird gezeigt, wie durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus neues Leben in die Welt kommt. Darin offenbart sich die Liebe Gottes. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt dazu, nämlich, dass die Liebe darin besteht, Vers 10, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Das Fatale an den Religionen ist, dass man da den Menschen vor Augen stellt, ihr könnt durch eigene Anstrengungen zu Gott kommen. Ihr könnt Zuneigung oder Liebe zu diesem Gott entwickeln und dann auch das tun, was er von euch fordert. Die biblische Botschaft ist andersrum. Gott hat geliebt und hat seinen Sohn gegeben als Sühnung für unsere Sünden. Das war der einzige Weg, den Gott gehen konnte und wollte. Von seiner Macht her wäre es nicht der einzige Weg gewesen, aber von seiner Liebe her war es der einzige Weg, den Gott mit uns gehen konnte und wollte. Um die Sünde zu sühnen, um die Schuld auszulöschen. Gott hat uns zuerst geliebt, nicht wir ihn. Und Gott hat uns, wie uns das Römer 5 sagt, in einem Zustand geliebt, wo wir hassenswürdig waren, wo wir Sünder waren, wo eigentlich ein Mensch von Natur aus sagen würde, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, da brauchst du gar nichts investieren. Als wir noch Feinde Gottes waren, da hat uns der Jesus geliebt. Und er hat seine Gnade gegen uns erwiesen, wie es der Titusbrief sagt, gegen Menschen, die hassenswürdig und einander hassend waren. Titus 3, Vers 4. Also, da gab es nichts, was eigentlich liebenswert war an uns. Und Gott hat uns trotzdem geliebt. Und das wirft auch auf uns, wenn wir gläubig geworden sind, ein neues Licht. In Vers 7 hat Johannes schon gesagt, lasst uns einander lieben. Und in Vers 11 sagt er, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das muss sozusagen die Reaktion dessen sein, der von der Liebe Gottes erfasst worden ist, sie erkannt hat, neues Leben empfangen hat, dann muss sich diese Liebe zeigen in der Liebe zu seinen Mitmenschen. Und das ist die Botschaft, die wir bei Johannes sehr, sehr deutlich finden. Ich gehe da mal ein bisschen zurück im ersten Johannesbrief, um das zu veranschaulichen. Und wir gehen dann auch noch ins Johannesevangelium. Wo wir beeindruckenderweise nicht nur finden, was uns unsere Jüngerschaft ausmacht, sondern wie der Herr Jesus die Seinen geliebt hat. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wenn ich das lese, werde ich erstmal stumm. Wann war ich bereit, auch nur ein bisschen was für meinen Bruder oder für meine Schwester zu geben? Zeit, Hilfestellung, Zuneigung. Und wie ist das mit dem ganzen Leben? Wäre ich bereit, für meinen Bruder oder für meine Schwester mein Leben zu geben? Es hat Menschen gegeben, die haben das getan. In Polen wird ein katholischer Heiliger verehrt mit dem Namen Maximilian Kolbe. Der hat sich in Auschwitz im Konzentrationslager geopfert für einen Familienvater. Maximilian Kolbe war katholischer Priester und dann sollte ein Familienvater dort in dem Vernichtungslager hingerichtet werden. Und Maximilian Kolbe hat davon erfahren und hat gesagt, nein, dieser Mann hat Familie, für die muss er sorgen. Ich als Priester bin alleine, nehmt mich. Und er hat sich wirklich mit aller Energie dann dafür eingesetzt, dass er tatsächlich anstelle dieses Familienvaters in den Tod geschickt wurde. Also mal ein Beispiel, wo ein Mensch sein Leben hingegeben hat in den Tod. Diese Bereitschaft sollte bei uns vorhanden sein, weil das ist die Liebe Gottes gewesen, die er zu uns hatte. Das ist die Liebe unseres Herrn Jesus gewesen, mit der er das Erlösungswerk vollbracht hat, indem er für unsere Sündenschuld gestorben ist. Und die Gegenseite davon ist, Vers 17, 1. Johannes 3, Vers 17, wer aber irgend irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Da wird die Liebe auf einmal ganz praktisch. Jemand leidet Mangel, ich erkenne es und ich bin gefragt, ob ich wirklich helfen kann, ob ich den Mangel beseitigen kann. Wenn ich von vornherein kaltherzig bin, dann ist die Frage, wo ist eigentlich die Liebe? Die Liebe, die mich in meinem Verhalten diesem Bruder oder dieser Schwester gegenüber, die Mangel leiden, leiten sollte. Und deswegen jetzt geht es auch konsequenterweise weiter in Vers 18, dass da steht, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also die Liebe soll sich nicht in einem Ich liebe dich äußern, das dürfen wir natürlich vor allen Dingen uns nahestehenden Menschen sagen. Ich habe es meiner Frau schon oft gesagt und ich hoffe, dass ich es auch gelebt habe. Das dürfen wir auch. Aber die Liebe soll nicht durch das gekennzeichnet werden, was wir sagen, sondern was wir tun. Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unser Herz ausschütten. Also, wenn wir wirklich lieben, dann wird sich das auch darin äußern, dass wir unser Herz vor Gott auch ausschütten können und dass wir da auch erfahren können, dass Gott größer ist als unser Herz. Selbst wenn unser Herz uns verurteilt, wissen wir, dass Gott uns eine Freimütigkeit schenken kann, die größer ist als das Gericht oder das Urteil, das unser Herz über uns ausspricht. Das ist etwas, was wunderbar ist. Wir haben eben von dem Sieg der Liebe gesungen oder vom Sieg des Herrn Jesus, dessen Liebe zum Ausdruck gekommen ist. Und wir haben etwas gesungen davon, dass Liebe auch zusammenwirkt mit Gerechtigkeit. Das ist das, was durch Gott geschieht. Und deswegen schenkt uns Gott auch eine Freimütigkeit, wenn wir zu ihm kommen und erkennen, dass selbst dann, wenn unser Herz uns verurteilt, wenn wir merken, oh, ich habe wieder mal versagt, dass dann, wenn das Leben aus Gott in uns ist, dass wir dann zu ihm kommen können und dass wir uns dann freimütig an ihn wenden dürfen, weil er größer ist als unser Herz. Das ist einfach wunderbar. Ein solcher Abschnitt ist großartig, denn die Liebe in ihrem Anspruch, wie wir das eben gelesen haben, ist manchmal so, dass wir das Gefühl haben, dass wir vollkommen versagen, dass wir da einfach nichts zu bieten haben. Aber Gott ist größer als unser eigenes Herz. Jeder, der an den Herrn Jesus gläubig geworden ist, hat nicht nur das Recht, wenn er gesündigt hat, diese Schuld zu bekennen und zu erleben, dass ihn Gott dann frei macht von aller Ungerechtigkeit, sondern wenn das Herz erkennt, wie unvollkommen wir sind, dass wir uns dann auch an unseren Gott wenden können und er gibt uns Freimütigkeit, um sich wirklich vor ihm zu äußern und auch um unser Leben so zu leben, dass wir das Gebot des Herrn, das er uns gegeben hat, nämlich dass wir einander lieben sollen, auch halten können. Ich habe vorhin aus 1. Johannes 4 einige Verse gelesen und habe vor Vers 20 aufgehört. Den lese ich jetzt. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Das Gebot der Liebe untereinander zieht sich durch die Schriften des Johannes. Es taucht mehrmals hier in diesem ersten Brief auf, und es ist sicherlich auch mal reizvoll, die Stellen herauszusuchen aus diesem Brief, wo dieses Gebot beschrieben wird. Teilweise als ein neues Gebot, teilweise als ein schon vertrautes Gebot. Und hier wird es auch beschrieben als Gebot, das uns der Herr gegeben hat. Und das sich darin äußern soll, wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben. Jetzt wandern wir ein bisschen ins Johannesevangelium. Der Herr Jesus ist in die Welt gekommen, um uns Menschen von unserer Sündenschuld zu erlösen. Und er hat damit die Liebe Gottes geoffenbart. Und er hat dann auch seine eigene Liebe, die er zu denen hatte, die an ihn geglaubt hatten, offenbart. Ich lese zunächst aus dem Johannesevangelium einen der bekanntesten Verse überhaupt, nämlich den Kapitel 3, Vers 16. Übrigens, dieser Vers, der war für mich in meinem Glaubensleben ein Schlüsselvers. Ich hatte diesen Vers in der Kirche nie gehört. Ich weiß nicht, ob ich nicht aufgepasst hatte oder wie das war. Irgendwie habe ich diesen Vers nie gehört. Und als ich Heilsgewissheit bekam, an dem Tag, da saß ich abends im Wohnzimmer bei einem Bruder, der hatte mich mit etlichen jungen Leuten bei sich eingeladen. Wir hatten ein sehr nettes Abendessen. Wir haben ein Quiz gemacht. an dem wir uns alle erheitert hatten. Da kam zum Beispiel die Frage vor, gibt es in der DDR den 17. Juni? Natürlich, bei uns war der Feiertag in Ostdeutschland, war das ein Tag, an den man nicht so gerne gedacht hat, weil da wurde ein Aufstand niedergeschlagen. Und so waren dann eben mehrere so Scherzfragen auch dabei und dann gingen die anderen raus und ich saß mit dem Bruder allein im Zimmer und da fragte er mich, was ich eigentlich glaube und was ich glaube, wer der Herr Jesus ist. Ich habe mich damals zurückgezogen auf das Glaubensbekenntnis, das mir von der katholischen Kirche her vertraut war. Ja, mein Glaube, habe ich dann gesagt, sagt mir, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dann hat er gesagt, der Bruder, ja, das ist ja auch das, was die Bibel sagt. Und wenn du das wirklich glaubst, was die Bibel sagt, dann müsstest du eigentlich auch wissen, ob du erlöst bist, ob du errettet bist. Und dann las er mir vor, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, aber jetzt nur gedanklich in der natürlichen Praxis meiner Augen wird mir das erspart bleiben. Es fiel mir gedanklich wie Schuppen von den Augen. Wenn ich wirklich glaube, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, dann habe ich ja ewiges Leben. Die Kirche hat mich immer irgendwie im Ungewissen gelassen. Sie hat mir immer erzählt, ja, natürlich, der Glaube ist wesentlich, aber der Glaube zeigt sich ja in guten Werken und es kann sein, dass die Werke nicht gut genug sind und dann stehst du einmal vor Gott und dann musst du vielleicht ins Fegefeuer, weil irgendwelche Dinge sind nicht bereinigt worden in deinem Leben und du weißt letztendlich nicht, bist du gut genug oder nicht. Und die Bibel sagt es mir hier anders. Ich darf an Gott glauben, ich darf an das Erlösungswerk seines Sohnes glauben und dann gehe ich nicht verloren, sondern habe ewiges Leben. Dieser Vers ist mir sehr, sehr kostbar geworden. Und deswegen denke ich auch oft über diesen Vers nach. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er gab. Also er hat geliebt, das war die Ausgangssituation. Und er hat gegeben. Liebe gibt. Wir können auch nehmen, natürlich. Also wenn jetzt ich gesagt hätte in der Pause, nein, eure leckeren Schnittchen und Beigaben, die ihr hier habt, euer Fingerfood, das nehme ich nicht. Ich will ja nichts von euch nehmen. Dann hätte ich euch beleidigt. Also insofern dürfen wir auch nehmen. Aber ihr habt auch uns und anderen Gästen gegeben. Auch in diesen Dingen der natürlichen Gastfreundschaft. Gott hat in der Liebe gegeben, und zwar seinen eingeborenen Sohn. Den hat er hingegeben. Und das Ganze, weil da etwas damit erfüllt werden soll. Nämlich jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Was das bedeutet, da könnte man auch noch mal ganz viel dazu sagen. Aber hier haben wir eine begrenzte Zeit. Unsere Aufnahmefähigkeit ist ja auch ein bisschen begrenzt. Deswegen ist es ganz gut, wenn so ein Vortrag nicht länger als eine Stunde dauert. Aber vielleicht können wir mal für uns persönlich nachdenken, was das ewige Leben ist. Es ist nämlich wirklich ein Leben, das nicht nur von der Dauer her ewig ist, sondern auch eine neue Qualität von Leben beinhaltet. In Johannes 17 wird das ewige Leben definiert. Es besteht nämlich darin, Gott zu erkennen und den zu erkennen, den er gesandt hat, seinen Sohn, Jesus Christus. Das ist also ein Leben, das von einer neuen Qualität spricht. Dann werden wir später im Johannesevangelium darauf hingewiesen, dass Gott, der ja ein einiger Gott ist, eigentlich eine Person ist, aber sich in einer Dreieinheit äußert, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass es auch innerhalb der göttlichen Personen, obwohl Gott ja einer ist, Liebe äußert. Der Vater liebt den Sohn. Und der Sohn liebt den Vater. Johannes 10, Vers 17. Da steht: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Wir haben vorhin schon gelesen in Kapitel 3, Vers 16, dass die Grundlage unseres Lebens darin besteht, dass der Herr Jesus hingegeben worden ist in den Tod, damit wir leben könnten. Und der Herr Jesus wird vom Vater deshalb geliebt, weil er das, wozu er in die Welt gesandt ist, ausführt. Er lässt sein Leben, aber er tut es, damit er es auch wieder nimmt. Das ist etwas, was kein Mensch tun kann. Das ist etwas Göttliches. Das Leben lassen, da steht auch schon ein Fragezeichen dahinter. Ja, viele Menschen werden irgendwie im Leben so sehr in Verzweiflung getrieben, dass sie sich selbst das Leben nehmen. Aber letztendlich können sie es doch nicht lassen. Klar, viele sterben im Selbstmord. Aber manche machen auch Versuche, sich umzubringen und sterben nicht. Im Bekanntenkreis habe ich so etwas jetzt schon zweimal mitbekommen von einem jungen Mädchen. Zweimal hat es versucht, sich umzubringen. Zweimal ist sie gescheitert. Und es ist natürlich mein Gebet, dass da Gott hineinwirkt, dass sie auch irgendwann davon frei wird, von dieser Verzweiflung, die sie zu dieser Handlung bringt. Aber selbst dann, wenn so etwas geschieht, kann ein Mensch sein Leben nicht lassen. Das konnte nur der Herr Jesus. Und wie er es getan hat, das sehen wir dann auch am Kreuz. Er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Das können wir nicht. Aber der Herr Jesus hat sein Leben nicht nur gelassen, er hat es auch wiedergenommen. Und in dieser Hinsicht ist der Herr Jesus derjenige, der vom Vater geliebt wird, weil er ein Gebot des Vaters einhält. Vers 18 geht es weiter: Niemand nimmt es von mir, also das Leben, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Die Liebe wiederzugeben äußert sich auch darin, Gottes Gebot zu halten. Der Herr Jesus hat natürlich von sich selbst aus sich geopfert. Aber es war ein Gebot des Vaters. Er war dazu in diese Welt gesandt worden. Und darin hat auch der Herr Jesus seine Liebe zum Ausdruck gebracht. Der Herr Jesus hat das Gebot des Vaters gehalten. Und Johannes, ich habe das eben schon gesagt, sowohl hier in seinem Evangelium als auch im ersten Johannesbrief kommt vielfach der Gedanke zum Ausdruck, oder bringt Johannes vielfach diesen Gedanken zum Ausdruck, dass die Liebe verbunden ist mit einem Gebot. Das Gebot der Liebe. Und das finden wir ja schon im Alten Testament. Und der Herr Jesus bringt es in eindrucksvoller Weise zum Beispiel in Matthäus 22 in eine Kurzformel. Die 10 Gebote im Alten Testament haben 2 Schwerpunkte, die zusammengehören, nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe zu dem Nächsten. Und das ist das, woran auch das Gesetz hängt. Das sagt uns der Herr Jesus ganz deutlich in Matthäus 22, Verse 38 bis 40 können wir das lesen. Liebe ist Ausdruck einer engen Beziehung. Und so wie Gott den Menschen geschaffen hatte, um eine Beziehung zu ihm zu haben, will er auch, dass wir Menschen eine Beziehung zu Gott haben. Diese Beziehung der Liebe ist immer zweiseitig. Gott hat seine Liebe zuerst gegeben, aber er will, dass auch wir jetzt ihn lieben. Und aus dem, was wir schon in 1. Johannes 4 gelesen haben, was wir aber auch ganz deutlich in Johannes 13, Verse 34 und 35 lesen, wird deutlich, die Liebe, die wir zu Gott haben, äußert sich darin, dass wir Liebe untereinander haben. Und das ist auch das Kennzeichen, dass wir seine Jünger sind. Daran soll das sogar die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und das wird ganz deutlich in der Liebe, die der Herr Jesus gezeigt hat, in Kapitel 13 und folgende. Übrigens, manchmal ist es sehr sinnvoll, wenn wir wichtige Worte, die in einer Schrift, der Heiligen Schrift vorkommen, unterstreichen und nachverfolgen. Das Johannesevangelium hat 3 L-Worte, von denen es gekennzeichnet ist. Die ersten 2 haben wir gelesen in Kapitel 1, Vers 3, Vers 4. In ihm war Leben, also im Wort Gottes war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 2 L-Worte, Leben und Licht. Und die kennzeichnen auch weite Teile des Johannesevangeliums. In Johannes 8, Vers 12 sagt der Herr Jesus von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Und spätestens in Johannes 11, wo der Herr Jesus den Lazarus auferweckt, wird deutlich, welche Rolle das Leben spielt, das er gibt. Und ab Kapitel 13 sehen wir die Liebe im Vordergrund. Und da lesen wir Johannes 13, Vers 1. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Also da waren diejenigen, die mit ihm gegangen waren, die 3,5 Jahre, die wirklich sein Eigentum geworden waren, an ihn geglaubt hatten, auch wenn zwischendurch mal die Angst so groß war wie bei Petrus, dass er den Herrn verleugnet hat. Das waren die Seinen, die an ihn geglaubt hatten. Und die liebte der Herr Jesus bis ans Ende. Und das wird auch in der weiteren Erzählung dessen deutlich, wie der Herr Jesus zuerst mit seinen Jüngern zusammen ist, in dem Obersaal aufsteht und ihnen die Füße wäscht und ihnen dann sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Das Füßewaschen ist ein Akt der Demut. Füße gewaschen, das haben Sklaven gemacht, die dann bei einem Gastmahl von ihrem Herrn dazu verdonnert wurden, ihren Gästen die Füße zu waschen. Hier steht der Herr Jesus auf und macht das bei seinen Jüngern und sagt, ich gebe euch da ein Beispiel. In der katholischen Kirche wird dieses Beispiel wörtlich genommen. Am grünen Donnerstag, also an dem Abend, wo des letzten Abendmahls, das der Herr mit seinen Jüngern gefeiert hat, gedacht wird und wo auch die Fußwaschung stattfand, wird in vielen Kirchen das Ritual der Fußwaschung durchgeführt. Und zwar tun es dann da Priester und Diakone an Laien. Und der im letzten Jahr verstorbene Papst, der hat das zum Beispiel auch im Gefängnis gemacht. Hat also Gefangenen die Füße gewaschen. Die nehmen das also ganz wörtlich. Ich denke, dass wir auch gut daran tun, wenn wir es im übertragenen Sinne sehen. Wenn wir darin sehen, dass im Waschen der Füße ein Akt der tiefsten Demut steckt. Es wird berichtet, dass der Herr Jesus ja wusste, dass er vom Vater ausgegangen war, dass er zum Vater wieder zurückkehren würde. Und dann ist mit der Fußwaschung verbunden, der legt seine Kleider ab und dann legt er sich ein Tuch um und dann gießt er Wasser ins Waschbecken und dann bückt er sich und dann wäscht er den Jüngern die Füße. So hat Gott, der Herr Jesus als Sohn Gottes, seine Herrlichkeit abgelegt, um in diese Welt zu kommen und der geringste aller Diener zu werden, bis er am Kreuz starb, wie es uns Philipper 2 sagt. Also wir können da auch eine Parallele sehen zwischen den ersten Versen von Johannes 13 und der Beschreibung des Apostel Paulus von der Gesinnung des Herrn Jesus in Philipper 2 ab Vers 6. Da sehen wir, wie der Herr Jesus die Seinen geliebt hatte. Oh, und dann ist er bei seinen Jüngern. Dann redet er mit ihnen. Ab Kapitel 13, Vers 31, wo der Judas hinausgegangen ist in die Nacht. Für ihn war es die bitterste Nacht. Er war hinausgegangen in den Bereich der Finsternis und da kehrte er nicht mehr zurück, weil er der Sohn des Verderbens war, der den Herrn Jesus überliefert hatte. Und dann hat er ein jähes, schreckliches Ende gefunden. Der war nicht mehr da. Aber die anderen, die waren da. Die haben gehört, was der Herr Jesus gesagt hat. Im Obersaal und dann, als sie rausgegangen waren und Richtung Kidron gelaufen sind und Richtung Gethsemane, was er ihnen in Kapitel 15 und 16 sagt. Und dann hören sie ja auch das Gebet, das der Herr zum Vater schickt in Kapitel 17 mit diesem wunderbaren Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Vater, ich will. Im Garten Gethsemane, wo dieser Kelch des Leidens so massiv auf den Herrn Jesus eindringt und sein Angstschweiß wie Blutstropfen wird, wie es uns Lukas 22 sagt, da betet der Herr nicht wie ich will, sondern wie du willst. Da ist es ein menschlicher Wille, den er seinem Gott unterordnet. Aber im Blick auf uns, die wir ihm angehören, da hat der Herr Jesus einen Wunsch, einen festen Willen. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien, wo ich bin. Ist das nicht herrlich? Darin zeigt sich seine Liebe. So, und dann geht der Herr Jesus mit den Jüngern in den Garten, dann kommt Judas mit der Schar von Dienern des Hohen Priesters und mit den Soldaten da an und dann haben die Waffen und dann fragt der Herr Jesus, wen sucht ihr? Sie sagen, Jesus von Nazareth. Er sagt, ich bin's. Und da fallen sie zu Boden. Denn das sind dieselben Worte, die Gott, als er dem Moses im brennenden Dornbusch erscheint, zu Moses sagt, der Ich Bin hat dich gesandt. Der Herr Jesus ist die Offenbarung dieses Gottes, der von Ewigkeit her ist, der von sich sagen kann, Ich Bin. Wir sagen das auch manchmal, ich bin. Aber wir verändern uns ständig. Wir verleugnen uns auch manchmal. Wollen gar nicht der sein, der wir sind. Aber gut, bei Gott ist es so, dass er von Ewigkeit her der ist, der er ist. Und als der Herr Jesus das sagt, da weichen die Soldaten und diese gestandenen Männer zurück und fallen zu Boden. Und ich habe mal eine Konferenz gehört über diese Verse. Und dann sagte ein Bruder, Gott sei Dank, dass der Herr Jesus diesen Menschen da vom Boden wieder aufgeholfen hat. Die hätten keine eigene Kraft mehr zum Aufstehen gehabt. Die waren so überwältigt von diesem Ich Bin. Und dann wird er ein zweites Mal gefragt und sagt, ich bin. Ich bin's, den ihr sucht. Und wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Ausdruck seiner Liebe, seiner Zuneigung. Und dann geht das weiter. In Kapitel 19. Der Herr Jesus hängt am Kreuz. Und dann ist der Johannes da und dann ist seine Mutter Maria da. Und der Herr Jesus war der Erstgeborene seiner Mutter Maria. Er war derjenige, der für sie die Hauptsorge getragen hat, auch moralisch. Was macht er? Er weiß, er kennt das Herz seiner Mutter, er kennt die Empfindungen und Zuneigungen seines Jüngers Johannes. Und er sagt zu ihr, siehe dein Sohn. Und zu ihm, siehe deine Mutter. Und dann steht da, und von dieser Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Wieder ein Ausdruck davon, wie der Herr Jesus die Seinen geliebt hat bis ans Ende. Und das Gute ist, das Ende, das hört ja gar nicht mit seinem Tod auf. Das Ende ist eigentlich unendlich. Er hat damals am Ende seines irdischen Lebens diejenigen, die an ihn geglaubt haben, geliebt und es ihnen in vieler Hinsicht gezeigt, und er zeigt es uns bis heute, wie er uns liebt. Wisst ihr, das ist so wunderschön. Wir dürfen daran glauben, dass Gott uns liebt. Der Vater liebt uns. Der Herr Jesus sagt das den Jüngern in Johannes 16, dass sie direkt zum Vater kommen dürfen ins Gebet. Und dann lesen wir, der Vater selbst hat euch lieb. Ist das nicht eine ungeheuer schöne Aussage? Das ist doch der größte Trost, den wir haben können. Dass der Vater selbst uns lieb hat. Und warum? Weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Johannes 16, Vers 27. Jeder, der jetzt an den Herrn Jesus glaubt, ist einer, der von Gott, dem Vater, geliebt wird. So wie der Vater seinen Sohn liebt, liebt er jetzt uns in seinem Sohn. Das ist ja auch das, was wir in Epheser 1 beschrieben finden. Wir sind vor Gott angenehm gemacht in dem Geliebten, in seinem Sohn. Er sieht uns in seinem Sohn. Wenn du große Sünden begangen hast in deinem Leben, dann ist das zwar schlimm genug, aber wenn du sie bekannt hast, und wir haben schon vorhin davon gesprochen, dass wenn die Sünden so rot wären wie Scharlach, dass Gott sie so weiß machen wird, dass da keine Spur von bleibt. Wenn du deine Sünden bekannt hast, dann sieht Gott nicht mehr dich als Sünder. Er sieht dich dann in seinem Sohn, den er sowieso von Ewigkeit her geliebt hat. Ist das nicht wunderbar? Also, ich muss ehrlich sagen, für mich ist das etwas unaussprechlich Schönes. Ich weiß mich von meinem Gott, von meinem Vater geliebt. Und zwar deswegen, weil er mich in seinem Sohn sieht. Und jetzt kommen noch ein paar schöne, tröstliche Abschlussworte im Blick auf die Liebe, die uns Gott gegeben hat. Ich gehe wieder in den ersten Johannesbrief. Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. In Johannes 1 wird beschrieben, weshalb wir Kinder Gottes sind. Also wenn wir an Gott glauben, dann sind wir Kinder Gottes. Wir sind nicht Kinder Gottes, weil irgendein Mensch uns dazu erklärt hat oder weil wir mit irgendeinem Menschen blutsverwandt sind. Wir sind Kinder Gottes, weil wir an seinen Namen glauben dürfen. Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 12 und 13. Und hier finden wir es bestätigt. Wir haben eine Liebe von Gott empfangen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Dann heißt es auch, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Das ist schon Tatsache. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Ja, aber wir werden nicht aufhören, Kinder Gottes zu sein, aber wir werden in einem völlig neuen Licht erscheinen. Es wird etwas ganz Neues mit uns geschehen. Und das ist noch nicht offenbar geworden. Das kommt noch. Das kommt, wenn wir zum Herrn Jesus gehen und dann bei ihm sind und wenn wir dann mit ihm erscheinen werden. Und das wird uns jetzt auch hier deutlich gesagt. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das können wir jetzt nicht. Gott und damit auch der Herr Jesus, der zur Rechten Gottes der Majestät in den Himmel aufgefahren ist, bewohnt ein unzugängliches Licht. Das können wir jetzt nicht sehen, das könnten wir nicht ertragen. Aber es wird eine Zeit kommen, da werden wir den Herrn Jesus so sehen, wie er ist. Und dann werden wir ihm gleich sein, wie immer das auch aussieht, das wissen wir nicht. Wir wissen aus dem Philipperbrief, wir kriegen einen Leib der Herrlichkeit, unser Leib der Niedrigkeit. Und das spüren wir alle, wie niedrig unser Leib ist. Wir alle haben öfter Schmerzen. Wenn wir älter werden, dann zieht es mal da und zwackt es mal dort. Wir alle erkennen unsere Schwächen, unsere Mängel und die nehmen immer mehr zu. Ein Leib der Niedrigkeit. Aber den wird der Herr Jesus nach Philipper 3 umgestalten zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist eine tolle Hoffnung. Als ich gläubig wurde, hatten wir in Marburg, wo ich in die Schule ging, es war ja eine Schule für Blinde und Sehbehinderte, einen Schülerbibelkreis. Und dann hatte einer auch eine Gitarre dabei und dann haben wir also, wenn wir uns getroffen haben, in der Wohnung einer lieben Schwester, die gesagt hat, dass der Schülerkreis, der soll sich in einer schönen, heimeligen Atmosphäre treffen, da hat sie immer uns eingeladen, wir waren damals 8 Leute. Und dann haben wir gesungen. Das erste Lied, das ich da gesungen habe, hieß Einmal werde ich Jesum sehen und dann werde ich verstehen, was ich bisher nicht verstand. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mir das als Blindem den Rücken runtergelaufen ist. Einmal werde ich Jesus sehen. Ich weiß überhaupt nicht, was sehen ist, außer dem bisschen Licht, was ich wahrnehmen kann. Aber einmal werde ich Jesus sehen. Und das ist hier die Hoffnung, die ausgedrückt ist und die in Verbindung steht mit der Liebe, die Gott zu uns hat. Was ist das für eine wunderbare Liebe? Und das Interessante ist, wir haben ja das in der ersten Stunde gesprochen über Gott, der Licht ist. Und ich möchte dazu jetzt noch zum Abschluss einen Vers lesen. Aus dem Kolosserbrief. Der Kolosserbrief ist mir auch sehr wertvoll geworden in meinem Leben. Und dieser Vers fasst ein Stück weit auch zusammen, was wir heute in den beiden Stunden vor uns hatten. Kolosser 1, Vers 12. Danksagend dem Vater. Also wir dürfen unserem Gott und Vater Danke sagen, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Wir haben vorhin gesagt und es auch noch wiederholt, dass wir eigentlich nicht in das Licht Gottes können. Aber Gott hat uns fähig gemacht, ein Erbe anzutreten, das die Heiligen in dem Licht haben. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Das ist das Reich, wo der Teufel herrscht, wo wir alle waren als Sünder. Und daraus hat Gott uns errettet und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. So, jetzt ist es doch ganz interessant. Wir hätten doch gesagt, Gott hat doch als Gegensätze geschaffen Licht und Finsternis. Und das Licht haben wir jetzt eben auch vor uns gehabt. Wir haben da einen Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Jetzt würden wir doch erwarten, wenn wir gerettet worden sind aus der Gewalt der Finsternis, dass dann jetzt irgendwas mit Licht kommt. Kommt aber nicht, es kommt das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und da wird uns gesagt in Vers 14, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Der Herr Jesus ist derjenige, der durch sein Erlösungswerk uns frei gemacht hat von unserer Sündenschuld. Und er ist derjenige, der regiert in diesem Reich. Und er ist der Sohn seiner Liebe. Das ist einfach auch etwas Wunderbares. Das drückt nämlich aus, welche Liebe der Vater zum Sohn hat. Und er ist dieser König dieses Reiches, in das wir jetzt versetzt worden sind. Und deswegen dürfen wir auch diese Liebe genießen, die in diesem Reich des Sohnes seiner Liebe herrscht. Das ist ein ganz intimer Bereich, in dem wir ganz nah beim Herrn Jesus sein werden. Und so können wir den heutigen Nachmittag zusammenfassen. Wir haben einen Gott, der ganz Licht ist. Deswegen hat die Finsternis bei ihm keinen Bestand, keine Chance zu bestehen. Und sie ist völlig von dem Bereich des Lichts abgetrennt. Mit dem Licht Gottes ist verbunden, dass er heilig ist. Seine Augen sind zu rein, um das Böse zu sehen, heißt es an einer Stelle. Und er ist derjenige, der dieses Licht in die Welt leuchten lässt, heute durch uns, seiner Zeit, als der Herr Jesus auf der Erde war, durch seinen Sohn, als er ausrufen konnte, dass er das Licht der Welt ist und er dann von der Finsternis verstoßen worden ist. Aber jetzt dürfen wir dieses Licht Gottes ausleben und verkündigen durch unser Leben. Und andererseits haben wir gesehen, dieser heilige Gott hat den sündigen Menschen nicht einfach aufgegeben, sondern hat seine Liebe zu ihm darin gezeigt, dass er seinen Sohn gegeben hat in den Tod, damit wir Menschen Leben haben. Und so dürfen wir nun als Kinder Gottes, die an seinen Namen glauben, an den Namen des Herrn Jesus Christus glauben, die Liebe des Vaters und die Liebe unseres Herrn, seines Sohnes, in einer wunderbaren Weise genießen und haben in dieser Liebe eine wunderbare Zukunft vor uns, die aber jetzt schon in der Gegenwart spürbar sein darf. Denn was wir im Kolosserbrief gelesen haben, ist jetzt schon Wirklichkeit. Wir sind geistlich jetzt schon versetzt in dieses Reich des Sohnes seiner Liebe. Gebe der Herr, dass uns in dieser Weise Gott in seiner Einzigartigkeit immer größer wird als Licht und als Liebe.